Das wird ja alles rausgeschnitten, was wir für Blödsinn erzählt haben.
Naja, ist gut.
Warum eigentlich?
Ja, finde ich auch. Dann wird die Folge viel zu kurz.
Weil der Anschein ja erzeugt werden soll, dass das was halbwegs Seriöses ist, was wir hier machen.
Ich höre das ja immer gern bei Autofahrten. Und wenn man dann doch zu sehr mitdenkt, dann wird das irgendwann gefährlich.
Herzlich willkommen zum Textquartett, dem Podcast zum internationalen Steuerrecht des NWB-Verlags. Heute in der Gastgeberzusammensetzung Florian Holle, Matthias Hildebrand und mir, Nadja Altenburg. Wir sind heute das erste Mal alle zusammen im Studio hier in Berlin bei We Are Producers. Eva war gestern auch noch in Berlin, aber sie setzt in dieser Folge aus. Wir grüßen sie aber recht herzlich. Unser heutiges Thema ist die Endstufe des internationalen Steuerrechts, nämlich internationale Umwandlungen aus aktuellem Anlass, weil wir ja seit Januar den neuen Umwandlungssteuererlass haben. Es gibt einen ganz wunderbaren Beitrag zu internationalen Umwandlungen, nämlich von Herrn Wassermeier in der Festschrift von Wittmann, dort Seite 621. Aber bevor wir Sie losschicken, um das selber zu ergründen, freuen wir uns, dass unser heutiger Gast uns erhellende Einblicke geben kann. Wir begrüßen recht herzlich Dr. Patriz Ergenzinger.
Ja, Patriz, herzlich willkommen. Es obliegt mir, dich zu begrüßen. Erstmal muss ich, glaube ich, damit beginnen, dass ich dein Geburtsjahr nicht erwähnen soll, was ich natürlich nicht mache. Du hast zu Beginn Steuerverwaltung an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg studiert und mit dem Diplom Finanzwirt abgeschlossen. Dann hast du im Anschluss das Studium der Rechtswissenschaften in Tübingen aufgenommen, warst bei Professor Ferdinand Kirchhoff am Lehrstuhl tätig, hast eine Dissertation zum Thema Konturen einer von der Erbschaftssteuer getrennten Schenkungssteuer verfasst und auch erfolgreich, dann ein Referendariat am Oberlandesgerichtsbezirk Stuttgart absolviert und bist dann bei Ernst & Young damals noch im Jahr 2013 eingestiegen als Rechtsanwalt und ich glaube kurz danach als Rechtsanwalt Steuerberater. Im Jahr 2019 bist du gewechselt zu PwC und zwar als Partner. Da haben wir uns dann kennengelernt und im Jahr 2020 bist du wieder zurückgewechselt zu EY, auch als Partner. Die Arbeit, sagen wir mal, in der Beratung füllt dich scheinbar nicht gänzlich aus, deswegen bist du auch noch Lehrbeauftragter an der Hochschule in Pforzheim und an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und Mitglied des Vorstands der Steuerberaterkammer Stuttgart. Jetzt habe ich dich ja in der Zeit, wo wir gemeinsam bei PwC waren, ein Stück weit kennengelernt und mit Blick auf deinen Lebenslauf stellt sich für mich sofort die Frage, warum immer Big Four und nie Großkanzlei oder gar kleine Boutique? Und ich glaube, die Hörer werden am Ende des Podcasts sich die gleiche Frage stellen, weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du in einer Großkanzlei ganz gut zurechtkämst.
Ja, ich glaube, die Frage ist nicht Großkanzlei, Boutique oder Big Four, sondern die Frage ist, was macht man eigentlich in einer Big Four oder in einer Großkanzlei? Es gibt ja verschiedene Tätigkeitsbereiche, die man machen kann. Und wenn man jetzt Hardcore M&A-Transaktionssteuerrecht machen möchte, dann ist das wahrscheinlich eher in der Großkanzlei zu Hause. Wenn man aber jetzt im Umwandlungsbereich unterwegs ist, viele Familienunternehmen begleitet, dann ist wahrscheinlich die Abgrenzung zwischen Großkanzlei, Big Four und Boutique nicht mehr wirklich wahrnehmbar, weil wir uns alle darum kümmern, dass am Ende der Mandant ein schönes Produkt bekommt und gut beraten ist und sich diese klassische Trennung an der Stelle sehr weit auflöst. Und der große Vorteil, den ich, genauso wie du, früher wahrscheinlich erlebt hast in der Big Four, ist natürlich, dass man die gesamten Kollegen hat aus allen anderen Bereichen von der Wirtschaftsprüfung, HGB-Expertise, Bewertungskompetenz und das Ganze weltweit, sodass man einfach nahtlos alles beraten kann, weshalb ich mich jetzt in diesem Big Four-Umfeld sehr wohlfühle.
So, das war jetzt der Werbeslogan von EY. Herzlichen Dank.
Bewerbungen jederzeit gerne.
Ja, Adresse wird eingeblendet. Man kann man ja nicht sehen zum Glück.
Wunderbar. Na gut. Wir wollen uns ja mit dem Umwandlungssteuererlass kümmern und dabei insbesondere internationale Aspekte beleuchten.
Du
und
hast noch was vergessen.
Was denn?
Wir haben heute ein Maskottchen dabei. Ach der Theo. So.
Ja, das hat natürlich Nadja nicht am Anfang erwähnt, weil sie unseren fünften Teilnehmer mitgebracht hat. Das ist Theo. Wer Theo kennenlernen will, kann auf die Webseite von Nadja gehen und da, glaube ich, unter Feel Good Manager oder sowas, nicht?
Meet the Team.
Meet the Team und dann Feel Good Manager, da kann man dann Theo kennenlernen. Jetzt fängt er schon an, hier die Einrichtung auseinanderzunehmen. Aber wir müssen ein bisschen ernsthafter werden und ich glaube, Matthias, du willst einleiten in die Thematik.
Ja, wir reden heute über den neuen Umwandlungssteuererlass vom 2.1.25 Ich glaube, also der andere alte, der war ja vom 11.11.2021.
2011.
Sorry, stimmt. Richtig, 11, sonst würde es ja nicht passen. Ich glaube, man wollte jetzt nicht warten bis zur Weiberfasnacht, sondern dachte dann, wenn wir einen Entlass veröffentlichen, dann einen wichtigen und am ersten Arbeitstag des neuen Jahres, deswegen also am 2.1. veröffentlicht. Es gab schon länger den Entwurf und dazu auch viele Diskussionen, viele Anhörungen und so weiter. Jetzt haben wir den endgültigen und finalen Erlass und darüber wollen wir heute sprechen. Es gibt auch gute Gründe, warum es einen neuen Erlass gibt. So gab es im Umwandlungsrecht durch das Gesetz zur Umwandlungsrichtlinie vom 22.02.23 größere Veränderungen im Umwandlungsgesetz. Und es gab durch das Körperschaftssteuermodernisierungsgesetz auch noch Anpassungen im Steuerrecht. Das Gesetz war vom 25.06.21. Da wurde mit dem KÖMOG im Endeffekt das Umwandlungssteuergesetz internationalisiert. So kann man das, glaube ich, grob zusammenfassen. Mit diesem Gesetz, das muss ich, glaube ich, hier unbedingt erwähnen, es steht in Klammern und fett gedruckt, gefühlt. Da gab es früher mal einen Streit. Jetzt ist er weggefallen, der 1 Absatz 2 Umwandlungssteuergesetz. Und da war die Frage, wie das Verhältnis ist zu 12 Absatz 2 und 3 Körperschaftsteuergesetz. Das ist jetzt entfallen, aber wer das nochmal nachlesen möchte, es gibt einen legendären und sehr lesenswerten Aufsatz. Ich habe ihn nicht gelesen.
Das ist ein ganzes Buch, Matthias, ein ganzes Buch.
Naja, nee, aber ist aber gut, dann sagt man ein, dann ist es kein Aufsatz, sondern ein, was ist das,
ein Buch? Monographie.
Stimmt, eine ganze Monographie von Schnittger, jetzt geht mein Rechner aus, super, von Schnittger, Rasch und Holle als Herausgeber, wo dieses Thema auch mit berücksichtigt ist auf Seite 509 folgende. Aber das ist alter Kaffee, oder Florian?
Absolut, die Diskussion zu 12 Absatz 2, ich glaube Satz 2 mit den Drittstaatsspaltungen und so weiter, da gab es ja mal Entwurf von Körperschaftssteuerrichtlinien, ist alles hinfällig. Brauchen wir uns keine Gedanken mehr darüber machen.
Ja, perfekt.
So.
Und was ist jetzt passiert?
Ja, jetzt versuchen wir uns doch mal vorzurobben sozusagen an das Inhaltliche und gehen einfach chronologisch, würde ich sagen, diesen neuen Umwandlungssteuererlass mal durch und ob das jetzt immer alles neu ist oder nicht neu ist und versuchen uns aber mal so ein bisschen mit dem auseinanderzusetzen, was eben internationale Aspekte hat. Also wir müssen erstmal unterscheiden.
Wir wollen noch eine Frage vorher stellen.
Ja.
Jetzt ist ja der Erlass scharf. Alle haben drauf gewartet. Patrice, hast du jetzt schon gemerkt, irgendwie, da stehen viele in den Startlöchern und warten einfach nur, bis, ja, bis das finale Schreiben da ist und jetzt gibt's seit Januar Umwandlungen international ohne Ende? Oder, also, ist das wirklich jetzt ein Durchbruch und mehr Rechtssicherheit?
Das bedeutet natürlich deutlich mehr Rechtssicherheit. Wir haben aber in den letzten Jahren auch schon vor Umruck sehr viele grenzüberschreitende Umwandlungen gehabt. Und auch wenn wir alle uns an unsere eher länger zurückliegende Jugend im Steuerrecht erinnern, hatten wir sehr viele grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen, die mal in einer Betriebsprüfungswelle, die jetzt ungefähr so 10 Jahre zurückliegt, alle mal aufgegriffen wurden unter dem Gesichtspunkt Vergleichbarkeit und dann die These vertreten wurde, dass aufgrund des Korrespondenzprinzips diese Verschmelzungen, Spaltungen, die im Drittstaaten passiert sind, voll steuerpflichtig im Inland wären. Also da gab es natürlich eine Vielzahl schon immer an Umwandlungsmaßnahmen, die mehr oder weniger glücklich umgesetzt wurden. Und wir werden nachher ja noch einige EuGH-Entscheidungen streifen und darauf kommen, dass wir jetzt doch eine deutlich erhöhte Rechtssicherheit schon hatten aufgrund der EuGH-Rechtsprechung. Mit dem Umruck sind wir natürlich jetzt auch rechtlich nochmal sehr stabiler, was die grenzüberschreitende Umwandlung im EU-EWR-Bereich angeht. Und der Umwandlungssteuererlass setzt jetzt natürlich nochmal für die steuerrechtliche Praxis einen drauf, sodass prinzipiell mit mehr Umwandlungen zu rechnen ist, auch wenn schon in der Vergangenheit vieles gelaufen ist. Die Frage stellt sich dann immer, nehmen dann auch die verbindlichen Auskünfte zu oder eher wieder ab? Das ist dann wieder je nach Zeit und Risikoappetit des Mandanten zu entscheiden.
Jetzt kann man natürlich unterscheiden zwischen ausländischen Umwandlungen und grenzüberschreitenden Umwandlungen mit EU-EWR-Staatenbezug oder mit Drittstaatenbezug und mit Bezug zum Inland, also zu Deutschland oder ohne. Das versucht auch der Umwandlungssteuererlass aufzunehmen, Textziffer 01.20 und 01.21. Und wenn wir uns jetzt insbesondere mit solchen Umwandlungen beschäftigen, stellt sich natürlich zuallererst die Frage der Vergleichbarkeit des zivilrechtlichen Vorgangs. Das ist so ein Punkt, wo eigentlich, sagen wir mal, der BWLer ja an seine Grenzen gelangt, weil der ist ja eigentlich schon mit dem deutschen Gesellschaftsrecht gelegentlich überfordert, ja, und versucht da immer nur Schritt zu halten. Aber wenn es dann natürlich darum geht, ausländische Vorgänge zu behandeln, wird es dann erst recht schwierig. So, Warum ist das eigentlich das Thema, die Frage der Vergleichbarkeit? Weil das Umwandlungssteuergesetz in 1 Absatz 1 und 1 Absatz 3 verschiedentlich auf sogenannte vergleichbare ausländische Vorgänge verweist. Das gilt sowohl für den Verschmelzungs- als auch für den Einbringungsteil. Und da stellt sich natürlich die Frage, wann ist denn etwas vergleichbar? Wann ist ein ausländischer Vorgang vergleichbar? Ich sage immer in der Vorlesung, naja, das ist eigentlich wie so ein Rechtstypenvergleich, nur eben mit Bezug auf den Vorgang, dass ich mir eben diesen Vorgang angucken muss und nicht nur die Gesellschaft. Die Gesellschaft muss ich mir im Zweifel ja ohnehin in diesem Zusammenhang auch noch angucken. Also eine sehr schöne Übung erstmal. Das kann man sozusagen als Berater Honorar eintreiben, ohne dass man jeweils ein bisschen Steuerrecht gemacht hat an der Stelle. So. Jetzt sagt der Umwandlungssteuererlass uns in 01.23 die zivilrechtliche, oh Nadja, du Nadja reißt den Arm hoch, das war, aber ich habe ja noch nicht eine Frage gestellt, ja. Ich mache einfach weiter. Die zivilrechtliche Wirksamkeit des Auslands sozusagen wird anerkannt, wenn dort Eintragung oder Entscheidung einer Registerbehörde stattfindet. Ja? Aber jetzt kommt in dieser Textziffer 23 der letzte Satz. Das gilt nicht bei gravierenden Mängeln der Umwandlung. Erstens, was soll das bedeuten? Und zweitens, wenn es im Ausland von einer Registerbehörde doch anerkannt oder eingetragen entschieden wurde, wo können denn dann noch die gravierenden Mängel sein, die man in Deutschland feststellt, Patrick?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Vielleicht einmal nochmal die Überleitung. Das gibt es auch in Randnummer 0106 für inländische Umwandlungen, wo man auch bei gravierenden Mängeln offenbar eine Prüfungskompetenz bei der Finanzverwaltung verortet, wie man die zivilrechtliche Wirksamkeit betrachtet. Wenn man jetzt hier das für die ausländische Umwandlung anschaut und sich jetzt wieder vergleicht mit der inländischen Umwandlung, dann sehen wir, dass im Inland ja eigentlich die Eintragung einer Umwandlung ins Handelsregister immer eine konstitutive Wirkung hat. Damit ist die Umwandlung immer passiert. Das ist ja auch quasi immer die Lösung, wenn man irgendwo Titelprobleme in einer Gesellschaft hat, wenn man die Verschmelzung hinbekommt oder irgendeine andere Art der Umwandlung, damit heilt man, weil zivilrechtlich die Eintragung solcher Umwandlungen erhebliche Wirkung hat. Wie jetzt die Finanzverwaltung das nochmal prüfen möchte im Hinblick auf erhebliche Mängel, ist schon im nationalen Kontext fraglich. Im internationalen, wenn es jedenfalls vergleichbare Wirkungen gibt, wie jetzt im Inland im ausländischen Umwandlungsrecht, ist es eigentlich kaum denkbar, dass da eine Prüfungskompetenz der Finanzverwaltung entstehen kann, um das zu verwerfen. Wenn es im Ausland tatsächlich solche Vorschriften nicht gibt, dass das Umwandlungsrecht bei einer Eintragung im ausländischen Register dann als zwingend wirksam angesehen wird, dann mag man vielleicht mal darüber nachdenken, ob jetzt hier die rein faktische Wirkung irgendwo angegriffen wird. Aber praktische, plausible Beispiele, wo die Finanzverwaltung eine Prüfungskompetenz hier haben könnte für gravierende Mängel, ist eigentlich nicht ersichtlich.
Vielleicht, wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Also das eine ist ja die zivilrechtliche Wirksamkeit, aber dann muss ich mich ja noch mal fragen, ist der Vorgang als solcher eigentlich vergleichbar? Ich habe das tatsächlich zu meinen FGS-Zeiten auch ein paar Mal gemacht, aber vielleicht kannst du auch immer noch erläutern, wie man da im Regelfall vorgeht, um ja zu prüfen, ob überhaupt ein vergleichbarer Umwandlungsvorgang im Ausland stattfindet.
Genau, da hat die Finanzverwaltung eigentlich einen dreistufigen Vorgang vorgesehen oder eine dreistufige Prüfung. Zum ersten sind einmal die beteiligten Rechtsträger zu vergleichen. Das ist eigentlich der von Florian angesprochene klassische Rechtstypenvergleich, wo man sich fragt, ist das eine Kapitalgesellschaft, eine Personengesellschaft? Was wandelt man eigentlich um im Ausland? Dann schaut man sich an, was ist die Rechtsnatur des Vorganges? Also wie wird dieser Vorgang eigentlich abgebildet? Und dann gibt es noch die zahllosen Vergleichskriterien, die sonstigen Vergleichskriterien, die man anwendet. Und da ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, dass die an dieser Stelle nicht abstrakt angewendet werden, also nicht das ausländische Gesellschaftsrecht und Umwandlungsrecht in Gänze betrachtet wird, sondern in seiner konkreten Anwendung. Da kommen wir gleich zu der Frage immer zu den Zuzahlungen. Kann man weitere Zuzahlungen vornehmen? Kann man sonstige Gegenleistungen in welcher Höhe gewähren? Da schaut man nicht auf die Möglichkeiten bei den auch Kapitalerhöhungsverboten oder Pflichten für Kapitalerhöhungen, schaut man nicht auf das abstrakte Gesetz, sondern dann tatsächlich auf den konkreten Vorgang. Genauso wie man es auch beim klassischen Rechtstypenvergleich für ausländische Gesellschaften macht.
Eine Folgefrage, weil ich, wie gesagt, kürzlich erst einen Fall hatte. Was ist mit dem Verfahren dieser Umwandlung? Also wir hatten nämlich genau diese Frage, ich sag mal, es war ein Drittstaat an der Stelle, kein EU- oder EWR-Staat. Und da war die Frage, wie es sozusagen prozessual abgewickelt wurde, ein wesentliches Thema mit der Finanzverwaltung bei der verbindlichen Auskunft. Vielleicht kannst du darauf auch kurz eingehen.
Ja, bei den prozessualen Fragen immer die Überlegung, brauche ich irgendwo einen Notar, brauche ich Registergerichte? In diesem Blick kann man eigentlich sagen, nach der Finanzverwaltung kommt es jetzt auf notarielle Themen eigentlich nicht an. Der Prozessablauf einer Umwandlung sollte an dieser Stelle keine Rolle spielen, solange man jetzt mal die grundsätzlichen Kriterien hat. Weil die Frage ist, wenn man jetzt diese drei Kriterien, die ich genannt hatte, sich wieder anschaut, die Rechtsnatur des Vorgangs hängt nicht davon ab, wer alles an diesem Vorgang beteiligt ist. Mhm. Regelmäßig sieht man das natürlich, dass jemand gerne einen Vorgang prüft im Hinblick auf die Vergleichbarkeit und eigentlich sich ein Muster daneben legt, beispielsweise bei der Verschmelzung. Wie sieht ein deutscher Verschmelzungsvertrag aus? Welche Beschlussarten gibt es? Wie läuft das ab? Und dann hakt man quasi die deutsche Checkliste ab im Hinblick auf die ausländischen Vorgänge. Weshalb wir sehr häufig dann dazu übergegangen sind, in der Vergangenheit einfach mal zu fragen, ob man im ausländischen Recht nicht genau das Gleiche hinbekommt wie im deutschen Recht. Und solange man dann beispielsweise einfach einen ausländischen Notar auch findet, der etwas beurkundet, auch wenn es gar nicht beurkundungspflichtig ist, dann nimmt man das hin, wenn man einen Beschluss machen kann, auch wenn ein Beschluss gar nicht erforderlich ist, dann einfach diesen ganzen Prozess entsprechend den deutschen Vorschriften abzubilden, um genau dieses Risiko, das du beschrieben hast, rauszunehmen.
Wir hatten vielleicht eine Frage tatsächlich zu diesem Thema verbindliche Auskunft. Am Anfang hast du gesagt, wir haben jetzt mehr Rechtssicherheit durch den neuen Erlass. Und dann kommt es auch trotzdem auf das Risikobewusstsein des Mandanten an, möchte eine verbindliche Auskunft, ja oder nein? Und natürlich auf Kosten vielleicht auch noch. Und drittens dann auch noch, wie lange braucht eigentlich so eine Auskunft? Hast du wirklich das Gefühl, dass es jetzt Mandanten gibt, die sagen, wir machen das ohne verbindliche Auskunft?
Ja.
Okay.
Spannend. Haben in der Vergangenheit, da kommen wir auch vielleicht später noch dazu, wenn man gerade mal die grenzüberschreitenden Formwechsel nimmt, die jetzt abgesichert sind, die haben wir in der Vergangenheit sehr häufig gemacht und auch ohne verbindliche Auskunft in allen möglichen Konstellationen, Hereinformwechsel, Rausformwechseln, Konstellationen mit beschränkter Steuerpflicht, ohne beschränkte Steuerpflicht, unbeschränkter Steuerpflicht, in allen Arten uns da eigentlich auf die Rechtsprechung des EuGH verlassen, dass an dieser Stelle nichts passieren darf.
Mhm. Ja.
Das ist natürlich nichts für jedermann, aber es gibt die Mandanten und auch häufig ja außersteuerliche Gründe für derartige Umwandlungen, die dann letzte steuerliche Risiken akzeptabel erscheinen lassen. Weil grundsätzlich muss man, glaube ich, immer sagen, dass die meisten Umwandlungen, die wir jedenfalls begleiten, nicht steuermotiviert sind, sondern einem anderen Grund folgen. Und deshalb das Steuerrecht eigentlich an der Stelle, dieser Lehrsatz, den wir immer sagen, das Umwandlungssteuerrecht soll diese betriebswirtschaftlich notwendigen Umstrukturierungen nicht behindern. Der ist in meiner Praxis schon sehr relevant.
Absolut. Wie ist es mit Verschmelzungen und Auf- und Abspaltungen? Glaubst du auch, dass es, also bei den Ländern, wo der Vergleich, also die Standardländer sozusagen, wo auch eine normale, was ich nicht, das Finanzamt, wo man denkt, na, die haben das schon mal öfter gesehen, dass es da auch abnimmt, dass sozusagen dass das Risiko sinkt, dass ich keine Auskunft mehr brauche, weil die es schon irgendwie, weiß ich nicht, 10-mal gesehen haben von 10 verschiedenen Beratern und dann sagen, jo, passt, auch wenn das natürlich auf den konkreten Sachverhalt ankommt?
Ja, ich glaube, das Risiko sinkt mit eigentlich jeder Maßnahme, die welcher Berater auch immer durchführt. Also sobald man jetzt sich einmal Luxemburg anschaut, klassische Strukturen für Immobilien, die klassische Immobilienzahl, die dann verschmolzen wird oder formgewechselt wird in das Inland, da war die erste grenzüberschreitende Verschmelzung, der erste grenzüberschreitende Formwechsel wahrscheinlich noch aufregend. Wenn der Finanzbeamte dann mal den Hundertsten auf dem Tisch hat und sich diese Formwechsel alle ähneln, dann wird er auch entspannter. Also da ist eine klare Zunahme der Fälle auch eine Erhöhung der Rechtssicherheit.
Ich würde noch eine Frage stellen, sorry.
Ja, immer los, immer los.
Und zwar haben wir auch darüber gesprochen, also wenn man jetzt einen exotischen Fall hat, wo man sagt, okay, da vielleicht doch eine verbindliche Auskunft, weil das Land nicht so oft vorkommt oder weiß nicht, man glaubt, dass der Finanzbeamte das noch nicht hatte. Bei diesem Thema Vergleichbarkeit würde ich aus der Inhouse-Position einen Berater aus einer internationalen Kanzlei beauftragen, der mir dieses Gutachten schreibt über diese Vergleichbarkeit. Und das würde ich einreichen. Und wir haben so ein bisschen dann uns überlegt und diskutiert, dieses Gutachten und die sozusagen Ergebnisse, die da rauskommen, ist das Sachverhalt oder ist das eigentlich schon eine Rechtsfrage? Also bekomme ich durch diese Auskunft eine Verbindlichkeit und eine Rechtssicherheit, weil ich sagen kann, dieses Gutachten wird Teil meiner Rechtsfrage oder ist es nur reiner Sachverhalt?
Was soll Patritz als Berater da jetzt antworten,
Matthias? Kommt drauf an.
Aber geben wir ihm trotzdem
die Antwort. Die Antwort ist, kommt drauf an.
Ja, die Antwort ist an sich richtig mit kommt drauf an. Die andere Frage ist, was macht man damit? Weil diese harte Abgrenzung zwischen Sachverhalt und Rechtsfrage ist aus meiner Sicht eigentlich erst in einem Prozess relevant. Oder wenn wir über mal Selbstanzeigen diskutieren und den Sachverhalt der Finanzverwaltung offenlegen wollen. In dem Moment, wo wir hier unterwegs sind, haben wir eigentlich ein Vergleichbarkeitsgutachten jetzt einer Rechtsanwaltskanzlei. Ist das Sachverhalt, ist das Tatbestand oder eher rechtliche Würdigung? spielt, glaube ich, an der Stelle gar nicht die, also in den meisten Fällen nicht die große Rolle, weil die Finanzverwaltung dieses Gutachten natürlich immer bezweifeln kann. Und wenn man sich dann überlegt, man wäre jetzt wirklich am Ende nicht mehr in der verbindlichen Auskunftssituation, weil da wissen wir alle, vor Gericht werden wir die nicht einklagen können, wenn sie nicht gewährt wird. Wenn man dann also sagt, man wandelt trotzdem um, Betriebsprüfung greift das auf und man ist vor Gericht, dann wird dieses Parteigutachten, wenn man das mal so bezeichnen kann, vom Richter auch nicht zwingend angewendet, sondern dann wird man eher wieder beim Max-Planck-Institut sein und ein Gutachten zum ausländischen Recht einholen. Deshalb ist dieses, sagen wir, vorweggenommene Gutachten sehr schön und in meiner Praxis wurde das bisher auch nicht hinterfragt, wenn man das ordentlich macht und der Finanzverwaltung vorlegt. Man hat natürlich immer so ein paar Kriterien, wo man dann schon sieht, wenn da der Anwalt vielleicht was anderes behauptet als die 10 Anwälte davor, der Finanzbeamte die Erfahrung hat, dass er 9-mal gehört hat, geht links rum und dann kriegt er ein Gutachten, in dem steht, es geht jetzt rechts rum. Dass er dann kritisch nachfragt, ist auch verständlich. Aber in den Fällen, wo man sich im Mainstream bewegt von den Antworten, sind wir da an der Stelle gut gefahren.
Obwohl du natürlich eingangs gesagt hast, es kommt auf den konkreten Umwandlungsfall an und nicht auf die abstrakten Regelungen. Das heißt, das ist dann immer die Brücke, die man sich selber bauen kann und sagt, in diesem besonderen Fall ist es genau so ausgestaltet und deswegen ist es diesmal rechtsrum.
Exakt. Aber ich sag mal, die Problematik, die Matthias aufwirft, kriege ich eine verbindliche Auskunft nur bei einer offenen Rechtsfrage oder eben auch, wenn eben der Sachverhalt hinreichend kompliziert ist, ist ja eine, die Praxis viel umtreibt. Ja. Ich glaube aber, aktuell geht der Trend eher wieder dahin, dass man eher verbindliche Auskünfte bekommt, als dass sie, sagen wir mal, aufgrund mit dem Hinweis darauf, es handelt sich im Wesentlichen um Sachverhaltsfragen, zurückgewiesen wird. Das ist ja auch gut so, weil das Instrument soll ja tatsächlich, glaube ich, auch alle Seiten irgendwie oder allen Seiten helfen. Ja, insofern sich da zurückzuziehen und sagen, ja, das ist ja keine Rechtsfrage. Das erspart natürlich im Zweifel der Finanzverwaltung Arbeit, aber es hilft ja der Sache überhaupt nicht.
Kleine Anekdote, in meiner ersten Woche, die ich bei FGS gearbeitet habe, anno 2014, war meine allererste Aufgabe die Dissertation von einem Herrn Montag, der genau zu diesem Thema promoviert hat, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die kam irgendwie relativ frisch raus und daraufhin hat Berlin einfach keine verbindlichen Auskünfte mehr erteilt, ja, weil der nämlich ganz klar abgegrenzt hat, was ist Rechtsfrage, was ist Sachverhaltsfrage und daraufhin in Berlin erstmal wirklich monatelang keine verbindlichen Auskünfte mehr.
Ich glaube, in Hessen gab es auch eine Verfügung sogar zu oder so, aber das ist ja wieder ein bisschen aufgeweicht worden. So, jetzt kommen wir mal, also das ist ja alles unheimlich spannend. Ich versuche jetzt wieder zurück in unseren Fahrplan zu kommen. Ja? Jetzt gibt uns Textziffer 01.21 einige Vorgaben, die uns das Leben erleichtern sollen, nämlich wo es eine grundsätzliche Vergleichbarkeit geben soll. Das sind solche grenzüberschreitenden Spaltungen, Verschmelzungen, Formwechsel nach dem Umwandlungsgesetz. Diese sind grundsätzlich vergleichbar. So, damit ist natürlich gemeint, solche, die jetzt durch das Umruck, hieß das so, ins Gesetz gekommen sind und grenzüberschreitend sind, ja? So, jetzt gibt es in dieser Textziffer, also das ist klar, ja, wenn das im Umwandlungsgesetz drinsteht, grenzüberschreitend, ja, dann hätte ich, also da finde ich das mehr als plausibel. Jetzt gibt es in dieser Textziffer aber einen letzten Satz, der lautet, bei der Umwandlung mit Drittstaatenbezug gilt dies entsprechend. Jetzt habe ich mich beim Lesen gefragt, ja, was soll das wiederum bedeuten? Denn dieser letzter Satz kann ja wohl nicht gelten für den Bezug, der immer zu den Mitgliedstaaten oder dem Recht eines Mitgliedstaats der Europäischen Union Bezug nimmt, sondern ja allenfalls für den allerersten Satz. Patrick, kannst du mir helfen, was mir die Finanzverwaltung sagen will?
Leider nein.
Auch nicht,
ganz,
ne?
Ehrlich zu sein.
Ja.
Dieser Satz ist unklar. Er müsste sich eigentlich auf den ersten Teil beziehen. Gegebenenfalls kann man aber sagen, er möchte eher nochmal klarstellen, dass die grenzüberschreitenden Vorgänge, die man hat, grenzüberschreitende Verschmelzung, die jetzt beispielsweise Liechtenstein in die Schweiz funktioniert, was aus Deutschland nicht funktioniert, dass das gemeint ist, dass das dann die Verschmelzungen mit Drittstaatenbezug sind. Aber diese Vorgänge wären ja dann wieder nicht unter 305 und so weiter, was dort zitiert wird, fallend. Also deshalb an der Stelle dreht man sich im Kreis, je länger man versucht, sich mit diesem Satz zu beschäftigen. Ich glaube, das Fazit kann nur sein, man muss es positiv sehen. Die Finanzverwaltung möchte vielleicht einfach nur noch mal betonen, dass auch Vorgänge in Drittstaaten grundsätzlich vergleichbar sein können.
Wollen wir vielleicht an der Stelle einmal erläutern, was eigentlich Drittstaatenbezug oder Auslandsbezug oder grenzüberschreitend alles erfasst? Kommen diese Fälle ja oftmals mit einer Hinzurechnungsbesteuerungsprüfung entgegen. Von daher sind da die Mandanten manchmal erstaunt, wenn sie einfach in ihrem Land irgendwas machen, dass das in Deutschland eine Rechtsfolge haben soll.
Ja, ich meine, was nur im Ausland stattfindet, also der Klassiker damals bei 12.2 war ja die Verschmelzung von zwei argentinischen Schwestergesellschaften, ist halt eine ausländische Umwandlung. Ja, jetzt kann ich die, jetzt, ich komme darauf zu sprechen, weil ich damals mal einen Aufsatz dazu geschrieben habe, das versuche ich jetzt wieder hervorzuholen, das Wissen. Jetzt kann ich natürlich überlegen, ob ich diese Verschmelzung dieser beiden Schwesterngesellschaften zwischen Argentinien und Brasilien mache. Ja, dann ist das natürlich grenzüberschreitend, hat immer noch keinerlei Bezug. Jetzt könnten diese Gesellschaften aber ja zum Beispiel eine Betriebsstätte in Deutschland haben. Damit habe ich schon mal irgendwie nicht nur mit Blick auf die Hinzurechnungsbesteuerung, die sich ja bei solchen ausländischen Umwandlungen auch ohnehin stellen kann, 819, kommen wir vielleicht nachher noch zu, aber dann hätte ich in Inland ja eine Betriebsstätte, wo ich mich ja irgendwie Gedanken machen muss, was passiert da mit dem, was da in der Betriebsstätte ist, ja? Wie setze ich die jetzt in der Zukunft an, muss ich da irgendwas aufdecken oder nicht. So, und was ist jetzt noch offen, Patriz?
Ja, den Anteilseigner in deiner argentinischen.
Ja, klar.
Müssen wir einmal nochmal bedenken.
Jetzt könnte ich natürlich noch was haben, nach Deutschland rein oder aus Deutschland heraus. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Fallkonstellationen, die man dabei so haben könnte. Ja, da, klar, jetzt ist das jetzt kommen wir weichen wieder vom Skript ab. Ja. Damit, das vielleicht hören das ja die Hörer manchmal, dass ich versuche, ja, die Leute hier in dieses Korsett zu pressen und hier immer drei Mitstreiter habe, egal wer es ist, ja, die was ganz anderes wollen. Aber ich lasse mich auf dieses Spiel immer wieder ein. Und jetzt kann man natürlich bei all diesen Konstellationen sich immer wieder die Frage stellen, nicht, inwieweit ist überhaupt erstmal das deutsche Umwandlungssteuergesetz hier anwendbar? Das Umwandlungsgesetz oder eben auch das Umwandlungssteuergesetz. Und ich muss mir natürlich, wenn das alles keine Bedeutung hat, kann ich ja immer noch über die Hinzurechnungsbesteuerung da reinrutschen. Oder ich kann eben als natürliche Person über 20, 4a oder wo auch immer das steht, auch noch. Also das sind ja immer alles so die Praxisfälle, die man vielleicht gar nicht unmittelbar mit deutschen Besteuerungsfolgen jetzt zuvorderst sieht, ja, die aber alle in solch eine Natur rutschen können und dann wird es ziemlich kompliziert. Patriz, du hast ja vorhin schon angesprochen, zum Beispiel Zuzahlungen zum Nennkapital. Als ich mir den Umwandlungssteuererlass angeguckt habe, hier 01.25, fand ich ja schon mal höchst interessant, dass Paragraph 54 Absatz 4 Umwandlungsgesetz, den es ja auch im Umwandlungsgesetz, glaube ich, noch gar nicht so lange gibt, ja, dass dieser aber jetzt hier schon eine so zentrale Rolle einnimmt, nämlich Zuzahlungen, die man jetzt zum Nennbetrag, die man jetzt hier im Ausland womöglich bekommen kann. In Deutschland sind die jetzt begrenzt auf 10%, was, sagen wir mal, auch steuerlich einige Gestaltungsspielräume, finde ich, ganz erheblich einschränkt, insbesondere wenn man nicht mit Gutachten, Wertgutachten und so weiter arbeiten will. Aber da wird dann doch relativ klar in diesem Beispiel, was du auch angesprochen hast, zwischen konkret und abstrakt, ja, es ist völlig egal, ob das ausländische Recht da jetzt Zuzahlungen von 50% vorsieht, wenn ich tatsächlich auf die deutschen 10% begrenze, dann bin ich trotzdem in der Vergleichbarkeit. Das fand ich eigentlich ein sehr prägnantes Beispiel, um eben diesen Punkt nochmal herauszuarbeiten und das auch zu verstehen. Insoweit jeder, der gut steuerlich deutsch, steuerlich beraten ist, kann eben dann selbst, sagen wir mal, so eine ausländische Regelung, die zum Problem werden könnte, umschiffen, indem er es tatsächlich dann eben begrenzt auf die Höhe, die in Deutschland vorgegeben ist. Matthias.
Ich habe jetzt vielleicht, also Florian hat es entdeckt, vielleicht ein Zirkelschluss oder eine im Erlass widersprüchlich geregelte Regelung. Und zwar geht es um Folgendes. Der Erlass regelt ab 1.29 die Strukturmerkmale des Umwandlungsvorgangs. Erst wird definiert, was es bei der Verschmelzung ist. Unter anderem geht es darum, dass die Verschmelzung gegen Gewährung von Anteilen am übernehmenden Rechtsträger erfolgen soll. Und ab Randziffer 1.33 werden die Strukturmerkmale einer Aufspaltung definiert. Und dort wird auch wieder genannt, gegen Gewährung von Anteilen an dem übernehmenden Rechtsträger. Nun kann man sich die Frage stellen, in 1.32 muss dieses Erfordernis so geprüft werden, dieses gegen Gewährung von Anteilen an dem Rechtsträger, dass Kapitalerhöhungsverbote und Wahlrechte entsprechend dem im Umwandlungsgesetz definierten Regelungen erfolgen muss. Und dann gibt es für die Aufspaltung dieselbe Regelung, dass dort auch bei der Prüfung des Erfordernisses zur Gewährung von Anteilen auf die Kapitalerhöhungsverbote und Wahlrechte entsprechend dem Umwandlungsgesetz zu achten ist. Und hier stellt sich die Frage, ist das, kann das so richtig sein?
Ja, ich dachte immer, das ist zwingend. Ja, ich dachte immer, es ist zwingend, dass Anteile gewährt werden müssen. Und wir wissen ja, dass es eben Vorgänge gibt, Aufwärtsverschmelzung, wie soll ich da Anteile gewähren? So, wenn ich jetzt diese Textziffern 01, 32 und 33 lese, denke ich mir, das klingt irgendwie so, als ob das aufgeweicht wurde. Patritz, hilf mir. Das kennst du ja schon, du musst mir ja immer helfen.
Ja, das mache ich ja sehr gerne. An der Stelle, glaube ich, kann man wirklich auch nochmal mit der Historie kommen. Es ist immer natürlich ein bisschen schwierig, wenn man jetzt sagt, wir legen den Umwandlungssteuererlass historisch aus. Aber ich glaube, an der Stelle hilft es etwas zum besseren Verständnis. Ich glaube, der Grundsatz, den man im alten Umwandlungssteuererlass hatte und der auch jetzt nach wie vor gilt, ist, erstmal müssen neue Anteile gewährt werden. Und wo man diese Aufweichung auch nochmal sieht, ist in der berühmten Randnummer 2223. Die frühere Billigkeitsregelung nach Einbringungsvorgängen für die sperrfristbehafteten Einteile. Und dort war für diese Billigkeitsregelung früher vorgesehen, dass, wenn man dann beispielsweise die eingebrachten Anteile verschmilzt, dass auch dann immer zwingend neue Anteile zu gewähren waren, weil ansonsten die Vergleichbarkeit nicht gegeben gewesen sei mit einer quasi gleichen Verschmelzung, wie es in diesen Strukturmerkmalen des 22.2 Satz 1 oder immer Nummer 1 bis 6 diesen Wiedereinbringungstatbeständen vorgesehen ist. Der Teil ist jetzt auch gestrichen worden. Deshalb nach der neuen Randnummer 2223 kommt es jetzt auch bei diesen Fällen nicht mehr darauf an, dass neue Anteile gewährt werden, was eigentlich auch nur bestätigt, dass der Umwandlungssteuererlass wahrscheinlich etwas großzügiger geworden ist. Man nach wie vor an diesem Topos neue Anteile festhalten möchte, aber anerkennt, dass es vielfältige Kapitalerhöhungsverbote gibt oder auch Wahlrechte. Und solange man in diesem Bereich sich bewegt, dann ist das auch okay für die Vergleichbarkeitsprüfung. Also es zieht sich, glaube ich, durch für den internationalen Teil, genauso wie dann auch für den nationalen Teil.
Und jetzt hast du ja, sagen wir mal, in der Vorbereitung gestern Abend nochmal ein Beispiel gebracht. Du hast gesagt, A bringt Anteile an der D GmbH in die FL GmbH ein und FL wird anschließend auf die Schweizer AG verschmolzen. Und da stelltest du dir die Frage, ja Moment mal, soll das eigentlich in diesem Zusammenhang dann auch so gelten? Da könnte man natürlich jetzt sagen, das steht ja relativ deutlich so drin, keine Kapitalerhöhung erforderlich, Punkt. So. Aber trotzdem hast du Zweifel, hatte ich das Gefühl.
Genau, ich hatte gar nicht die Zweifel so sehr im Hinblick auf die Kapitalerhöhung, sondern im Hinblick auf die Frage, ist das vielleicht ein Missbrauch? Weil in dieser Variante, wenn wir die Buchstaben für die Länder verstehen, dann kann ich sagen, ich kann jetzt als A meine Anteile an der D GmbH nicht direkt in eine Schweizer AG einbringen. Das wird nicht funktionieren, wenn ich sie jetzt einmal in die Liechtensteiner GmbH einbringe. Das funktioniert. Und wenn ich jetzt an der Stelle dann weitermache und sage, ich gehe dann bewusst auf den Billigkeits- oder man darf ja heutzutage nicht mehr Billigkeit sagen im Umwandlungssteuererlass, es ist ja ein nicht zu beanstanden. Also wenn man dann auf diese Regelung 22.23 hinaus möchte, ich mache diese Seitwärtsverschmelzung, dann stellt sich natürlich die Frage, ich wäre auf direktem Wege nicht in die Schweiz gekommen. Über den Umweg mit dem nicht zu beanstanden komme ich dann plötzlich in die Schweiz. Da kommt man schon ins Grübeln, ob das so gewünscht ist von der Finanzverwaltung.
Ja, eine weitere Änderung, wenn ich das richtig sehe, ist auch ein Verzicht auf das Strukturmerkmal Kraftgesetzes. So lese ich das auf jeden Fall. Das sehen wir in der Textziffer 0138 bei Spaltungen. Das war tatsächlich in dem Fall, der bei mir auf dem Tisch lag, auch genau der Fall, ne? Ob einen Vorgang einer Spaltung, einer Abspaltung vergleichbar ist, wenn das ausländische Recht keine partielle Gesamtrechtsnachfolge kennt. Kannst du uns da weiterhelfen, wie das zu verstehen ist?
Genau, an der Stelle wird die Finanzverwaltung tatsächlich großzügiger oder man kann es auch sagen, sie folgt eher der BFH-Rechtsprechung. Der BFH hat ja im Zusammenhang mit 20.4a Satz 7 entschieden, dass man für diesen Spin-off-Fall jetzt keine partielle Gesamtrechtsnachfolge braucht, also nicht Kraftgesetze, sondern man sich den Typus anschaut und sagt, gehen die Anteile in der Form über, dass es quasi wie eine Spaltung nach deutschem Recht aussieht, also wie eine partielle Gesamtrechtsnachfolge, auch wenn das ausländische Gesellschaftsrecht das nicht kennt. Das war mit einem Nichtanwendungserlass für § 15 belegt. Der ist jetzt auch aufgehoben worden, auch vom 2.1. und genauso dann konsequent jetzt im Umwandlungssteuererlass fortgeschrieben, dass wir hier nicht mehr daran festhalten, dass es bei der Abspaltung eine partielle Gesamtrechtsnachfolge geben muss, sondern ausreichend ist, wenn man hier in engem zeitlichen Zusammenhang die Wirtschaftsgüter überträgt, dann quasi durch Einzelrechtsnachfolge, weil dieses Konzept partielle Gesamtrechtsnachfolge, ihr kennt das auch aus eurer Praxis, ist jetzt etwas in Deutschland und in einigen Ländern noch akzeptiert. Aber in vielen Teilen der Welt wird man da sehr rätselnd angeschaut, was man von den Leuten möchte.
Jetzt springen wir mal, das ist ja für unsere Hörer überhaupt kein Problem, in 8.1 Nummer 9 ASTG und da in den Anwendungserlass. Ich meine, da steht irgendwo drin, dass so eine Einzelrechtsnachfolge bei Spaltungen mit Blick auf eben dann die Hinzurechnungsbesteuerung ein Problem ist. Der Anwendungserlass verweist ja auf den Umwandlungssteuererlass, aber noch auf den alten, meine ich, und noch nicht auf den neuen. Das musste ja dann nachvollzogen werden, meine ich, oder?
Das sollte hoffentlich nachvollzogen werden. Also da wäre eine Klarstellung sehr wünschenswert, weil ansonsten steht man genau vor diesem Problem, dass man auf den alten Umwandlungssteuererlass verweist. Dann könnte man jetzt ganz gewagt wieder vertreten, Verwaltungsvorschriften als dynamische Verweisung auszulegen auf den jeweils aktuellen, aber so steht es da nicht.
Ja.
Deshalb im Anwendungsschreiben zum ASTG hätten wir noch dieses Problem. Frage ist dann wieder, verbindliche Auskunft, ja oder nein, bis gegebenenfalls das ASTG-Schreiben geändert wurde. Richtigerweise muss es eigentlich geändert werden, ansonsten ist die Position der Finanzverwaltung ja nicht schlüssig.
Jetzt sind das natürlich unterschiedliche Referate. Die eine betreut das eine Referat betreut den Umwandlungssteuererlass im Bundesfinanzministerium, das andere Referat betreut den ASTG-Anwendungserlass. Ich glaube, die verstehen sich aber eigentlich ganz gut, die Referate, haben auch einen gewissen Kontakt miteinander.
Die haben nur keine Zeit mit der Mindeststeuer,
ja, die haben andere Sorgen. Genau, aber das hat sich ja vielleicht bald erledigt, wenn ich da jetzt eine neue Mitteilung aus Hessen, glaube ich, vom hessischen Finanzministerium gehört habe. Das fand ich ganz interessant. Ja, da bräuchten wir jetzt Eva, die könnte uns dazu mehr sagen, die ist aber nicht hier. Eva, wir grüßen dich nochmal, Eva, wir grüßen dich an der Stelle nochmal.
Das ist so eine Schwarmintelligenz.
Ich mache nochmal so einen kleinen Annex, dann haben wir das nämlich weiter gleich abgearbeitet mit den Regelungen, für die das auch noch eine Bedeutung hat. Die hat Patrick schon angesprochen, ich vorhin auch schon einmal, 20 Absatz 4 A Satz 7. Auch hier wird ja noch verwiesen mit Blick auf die Vergleichbarkeit, die sich ja auch darstellt auf den alten Umwandlungssteuererlass. Auch da würde ich mal meinen, wird das ganz schnell nachvollzogen, dass all das, was jetzt neu ist, auch mit Blick auf die Vergleichbarkeit dann auch für den 20 4 A Satz 7 relevant haben wird. Oder? Ja, kann ja gar nicht.
Das wäre die Hoffnung.
Ja. Du hast schon gesprochen, Patritz, über die Formwechsel. Und du hast auch gesagt, auf Grundlage EuGH-Entscheidung Pol-Butt, glaube ich, hieß die, ja, dass eben basierend auf der Niederlassungsfreiheit hinaus und hinein Formwechsel möglich sein muss. Du hast das, ist natürlich jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen Cliffhanger, du hast das ja früher schon gemacht und du hast das ja schon ohnehin so erkannt und jetzt, nachdem du das wahrscheinlich 37 Mal gemacht hast, hat die Finanzverwaltung gesagt, naja gut, dann können wir es jetzt auch in den Erlass reinschreiben. Ich kokettiere, ja. Was ich aber ganz spannend fand, war mit Blick auf 0139, wir müssen das jetzt, glaube ich, nicht grundsätzlich nochmal wiederholen oder du kannst auch gerne gleich nochmal aufschlagen zu, aber der letzte Satz lautet dann, dass entstandene Verluste bei Eintritt in die unbeschränkte Steuerpflicht erhalten bleiben. Das heißt also, ich bin erst beschränkt steuerpflichtig in Deutschland, habe in der Zeit leider Verluste erwirtschaftet, jetzt mache ich so eine homogene, grenzüberschreitenden Hineinformwechsel oder wie das heißt, ja, in der vollen Klaviatur und diese Verluste kann ich dann in der Zukunft weiterhin nutzen. Das, ja, ich meine, das hat wahrscheinlich der EuGH, es resultiert natürlich aus der Niederlassungsfreiheit, ja, dass ich da nicht beschwert werden darf in diesem Zusammenhang. Aber trotzdem fand ich das, dass das jetzt im Erlass steht, eigentlich eine ganz gute Sache. Vielleicht, wenn du da schon so viel Erfahrung hast, kannst du ja nochmal zwei, drei Wörter dazu sagen.
Ja, vielleicht einmal einen kleinen Vorspann noch zum Gesellschaftsrecht, weil das alte Recht, also bevor der Umruck in Kraft getreten ist, haben wir sehr häufig unter Bezugnahme auf Pol-Butt diese Formwechsel gemacht. Und der große Charme unter der alten Rechtslage war, dass es keine Mindestfristen gab. Jetzt unter dem Umruck ist das Verfahren ja etwas langwieriger geworden, weil man den Gläubigeraufruf hat von 3 Monaten und so weiter. Deshalb, man muss an der Stelle auch mal sagen, es ist gut, dass wir jetzt große Rechtssicherheit haben. Auf der anderen Seite ist das in vielen Fällen, wenn man jetzt wirklich an Gesellschaften denkt, jetzt die angesprochenen Immobiliensaals, da gibt es jetzt wenig Gläubiger oder was wir auch sehen bei Familienunternehmen, Holdinggesellschaften, da ist dieser Gläubigeraufruf irrelevant. Also da ist das eine Verlangsamung des Prozesses mit Rechtssicherheit. Was die Finanzverwaltung jetzt sieht bei diesen Umstrukturierungen mit der Verlustverrechnung ist eigentlich konsequent. Also ich meine, der EuGH hat es in der Form natürlich noch nicht entschieden, aber die Idee dahinter ist schon, wenn man diese Identität einmal annimmt und sagt, ich habe eigentlich durch diesen Formwechsel keinen wirklichen Rechtsträgerwechsel. Es ist einfach die gleiche Identität. Dann darf ich auch keinerlei Änderungen an den Verlusten vornehmen. Das ist deshalb sehr konsequent, aber es ist trotzdem sehr zu begrüßen, dass die Finanzverwaltung sich dazu hinreißen lässt, das auch nochmal ausdrücklich zu schreiben, sodass an der Stelle jetzt jedenfalls mal für die Verwaltung Rechtssicherheit besteht.
Bei diesem Thema mit der homogen grenzüberschreitenden Hereinformwechselmöglichkeit. Also ich bin in, weiß ich nicht, Luxemburg, vielleicht in ein anderes Land, Österreich und bin beschränkt steuerpflichtig bisher in Deutschland, habe hier Verluste und mache diesen Formwechsel. und verlege dann meinen Ort der Geschäftsleitung nach Deutschland. Die Verluste bleiben, das ist steuerneutral. Kann ich denn dann auch, wenn ich nicht nur den Ort verlege, sondern auch ordentlich Business hier rüber hole, da irgendwie eine Struktur oder etwas finden, wo ich aus so einer Exit-Besteuerung rauskomme? Also ich denke an Funktionsverlagerung.
Also Funktionsverlagerung ist nicht mein Hauptthema, um das gleich vorweg zu sagen. Aber nach der Einschätzung, die wir haben, ist das rein bezogen auf den Ort der Geschäftsleitung. Weil wir an der Stelle wirklich sehen, wenn man sich das anschaut, der Wechsel des Rechtskleids, wie er in Pol Pot dargestellt wurde, das ist ja wirklich jetzt nochmal die echte Verwirklichung des Binnenmarktes. Ich darf mir die Gesellschaftsform in Europa aussuchen, die mir am besten gefällt. Solange ich meinen Ort der Geschäftsleitung dann unverändert lasse, ist das steuerlich komplett unbeachtlich. Was dann aber auch konsequent heißt, sobald ich irgendwelche Funktionen verlagere, ob das jetzt dann gleich wieder eine Funktionsverlagerung im Sinne von 1ASDG ist, kann man ja immer diskutieren. Aber sobald ich anfange, Menschen oder Wirtschaftsgüter dann zu verlagern, dann muss nach allgemeinen Regeln das gelten. Das kann ich nicht in einer Art Täuschen und Tarnen durch einen grenzüberschreitenden Formwechsel nochmal untergehen lassen und sagen, da passiert ja nichts. Also sobald ich eingreife in diese Struktur der Gesellschaft, dann muss eigentlich aus meiner Sicht das allgemeine Recht gelten und deshalb auch Funktionsverlagerung anzuwenden sein.
So ein bisschen in die ähnliche Richtung, aber ein Ticken anders, sind ja auch die Klarstellungen in der Textziffer 1109a und 1119. Wenn du sagst, allgemeine Regelung, Funktionsverlagerung, also wenn ich einen grenzüberschreitenden Vorgang habe, der aber auch mit einer Einschränkung oder einem Ausschluss des deutschen Besteuerungsrechts einhergeht.
Genau, in 1109a, 1119, das ist der Downstream-Merger mit ausländischem Anteilseigner. Da hat der BFH schon vor vielen Jahren entschieden, dass an der Stelle die Verschmelzung nicht ertragssteuerneutral funktioniert, weil wir an der Stelle die Anteile übergehen lassen auf die ausländischen Anteilseigner, was dann nicht ertragssteuerneutral funktioniert. Das hat die Finanzverwaltung jetzt übernommen, war davor auch schon Auffassung der Finanzverwaltung. Also deshalb an der Stelle einfach nur nochmal unstreitiges Festhalten. Ich glaube, der Streit, auch den man früher heftig geführt hat um diese Auslegung, der ist beendet. Da kommen wir nicht dran vorbei. Der BFH hat entschieden, die Finanzverwaltung folgt dem.
So, und ich glaube, jetzt haben wir noch zwei Fragen offen. Das erste ist, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich tatsächlich einen Vorgang habe, der nicht vergleichbar ist, ja, dann bin ich im Zweifel wieder in VGA im Dreiecksverhältnis, dann vielleicht verdeckte Einlage, Korrespondenzbetrieb, nur nicht für die Gewerbesteuer drin, in dieser Thematik, die man ja auch, ich sag mal, vielfach nachlesen kann oder in vielen Beiträgen. Das ist immer noch eigentlich ein Horrorszenario, glaube ich, oder Patriz?
Das ist das absolute Horrorszenario und dass uns in der Gewerbesteuer hier kein Korrespondenzprinzip droht, ist da ein schwacher Trost. Mit Korrespondenzprinzip für eine Umwandlung, die eigentlich betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, gewünscht ist, dann 15% Steuern zu bezahlen, ist natürlich ein Albtraum.
Und die wohlgemerkt im Ausland vielleicht ohne Steuerbelastung geht, nicht? Das ist ja dann doch mal, also naja.
So. Korrekt. Und die Erhöhung für die Anschaffungskosten dann an den Anteilen, wenn man jetzt an eine Seitwärtsverschmelzung denkt, die verpufft ja dann auch regelmäßig wieder, ja, im 8b.
Genau.
Also deshalb, so richtig vorteilhaft ist das nicht.
Nee, das ist, und ich sag mal, mit Blick auf das ASTG ist das ja im Zweifel dann ähnlich. Auch wenn ich da die Vergleichbarkeit nicht habe, dann habe ich eben im 819 eben diese Dreieckskonstellation über die Zwischenholding, die es ja dann in dem Fall sein, oder ja, müsste ja eigentlich eine Zwischenholding sein, sonst komme ich ja gar nicht dazu. Dann haben wir jetzt sozusagen da mal schon mal einen dicken Strich drunter unter die Vergleichbarkeit. Damit ist jetzt hinlänglich klar, was vergleichbar ist und was nicht vergleichbar ist. Ja, ein Gutachten, glaube ich, brauchst trotzdem immer in dem Fall dann irgendwie. Und du hast uns gestern Abend noch eine Nummer hier ins Pflichtenheft geschrieben und das ist 0309a. Die lautet: Wird durch die Umwandlung ein Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung einzelner Wirtschaftsgüter begründet? Sind diese nur dann mit dem gemeinen Wert anzusetzen, sofern nicht aufgrund einer Besteuerung im anderen Staat nach 6.1 Nummer 5a ESTG ein niedrigerer Wert anzusetzen ist? Da habe ich mir so gedacht, Mann, im Umwandlungssteuergesetz gibt es ja Buchwert, gemeiner Wert, Zwischenwert. Und jetzt kommt hier im Erlass was dazu, was jetzt, sagen wir mal, dazu irgendwie so gar nicht passt. Als du uns das hier gestern Abend nochmal geschrieben hast, was hat dich dabei umgetrieben, Patriz?
Ja, mich hat vor allem die methodische Verankerung umgetrieben, weil wir kennen diese Ideen, dass man nicht auf den gemeinen Wert hochsteppt, sondern drunter bleibt, vor allem auch im Zuzugsfall bei natürlichen Personen, wo man im 17 immer auf dem Wert hängen bleibt, den der ausländische Staat im Rahmen seiner Wegzugsbesteuerung anwendet, wo man einfach inkonsequent vielleicht bleibt, aber das ist gesetzgeberisches Ermessen. Und jetzt normiert die Finanzverwaltung in Anführungszeichen, dass hier jetzt auch in den Umwandlungssteuererlass, wo wir eigentlich sagen, wir sind ja in diesen Fällen grenzüberschreitend, kommt etwas herein. Wir verstricken eigentlich. Der Grundsatz ist, wir verstricken immer mit dem gemeinen Wert.
Ausländische stille Reserven, ne?
Also genau. Und dann haben wir entsprechend die stillen Reserven reduziert, sodass ich mit null stillen Reserven im Inland ankomme. Wenn das Ausland aber gar keine Entstrickungsbesteuerung kennt, dann bleibt es bei diesem Grundsatz. Wenn das Ausland jetzt eine Entstrickungsbesteuerung kennt, aber warum auch immer zu einer anderen Bewertung kommt als wir, dann sollen plötzlich quasi ab Tag 1 im Inland stille Reserven entstanden sein.
Ja, das ist ja einfach, wenn das Ausland nicht besteuern möchte, dann machen wir es halt.
Das ist systematisch richtig.
Ja.
Right to tax, okay. Da nur ein.
Ja, ich hätte da irgendwie auch jetzt ein Störgefühl, ja. Ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt, ich meine, das ist ja ein Erlass, ja, ich weiß gar nicht, wie das jetzt gesetzlich, aber gut.
Muss man sich ja fragen, ist das eigentlich mit der Niederlassungsfreiheit?
Ja. Ja, ich meine, das ist ja, glaube ich, auch das, was du gerade, Patrick, ich will das gar nicht vorwegnehmen, kannst du ja dazu was sagen?
Eben mir fehlt die Rechtsgrundlage jetzt mal im nationalen Recht für diese Auffassung. Also ist das eine Art Analogie, teleologische Extension der Norm. Aber jedenfalls die Niederlassungsfreiheit sollte dieser Auffassung eigentlich den Garaus machen, weil ich an der Stelle sage, der andere Staat hat die Möglichkeit, wenn er nicht besteuert oder wenn er sagt, ich mache einfach ein anderes Bewertungsverfahren und komme damit zu niedrigeren Werten als in Deutschland, plötzlich weichen die Rechtsfolgen komplett voneinander ab. Also dieser Zwang, dass der andere Staat Steuern erhebt, ist hier auch weder konsequent durchgezogen. Also aus meiner Sicht schwierig zu sagen, der andere Staat muss besteuern. Das kann man im Rahmen der Mindestbesteuerung alles nachvollziehen, aber jetzt bei diesen grenzüberschreitenden Formwechseln punktuell derartige Themen vorzunehmen, schwierig.
So, und jetzt ist es
an der Stelle vielleicht, glaube ich, müssen wir den Kaviat machen, also über die Pillar 2 Konsequenzen von grenzüberschreitenden Formwechseln wollen wir jetzt wahrscheinlich nicht nachdenken.
Ja. Ich bin dazu intellektuell gar nicht in der Lage. Aber mit Blick gerade auf europäische Fälle ist ja das mildere Mittel im Zweifel immer die Stundung der Steuer. Stelle ich mir sofort die Frage aufgrund
Streckung der Zahlung, also, ist es doch jetzt geworden.
Jetzt steht hier aufgrund einer Besteuerung, ja, wäre denn jetzt eine Streckung, Stundung, was auch immer, wäre das dann jetzt schon eine Besteuerung? Also da kommen ja sozusagen Anschlussfragen, die sich daraus ergeben. Insofern schöner Hinweis auf diese Textziffer. Ja, pass auf,
da kann dir das Mindeststeuergesetz helfen. Da steht nämlich drin, eine Verlustnutzung ist auch eine Besteuerung.
Ja, und man hat dazu noch Rechtsprechung zu den 17 ESDG-Fällen, wo es den verkorksten Zuzug einmal aus Holland gab, wo die Bescheide falsch waren. Auch schon 2-3 Jahre alt, glaube ich, diese Entscheidung, ob man jetzt in dem Hinblick nochmal Honig draus saugen kann, was eigentlich diese Besteuerung heißt, bleibt dann abzuwarten.
Wir sind am Ende des inhaltlichen Teils, Florian?
Ja,
er tippt mich hier gerade an. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es so gut finde, im Studio aufzunehmen. Ständig sehe ich von ihm, immer flattert mit Papier und stößt mich an. Und so, jetzt kommen wohl die Veröffentlichungen, oder? Ja. Also es gibt natürlich zum Erlass selbst noch nicht so viel, weil er ja ganz frisch ist. Es gibt natürlich einige Literatur zu dem Entwurf. Wer ganz schnell war, das war Professor Dr. Hans Ott. Der hat in der Steuer und Bilanzen einmal etwas, aber da geht es nicht um internationale Themen, geschrieben zur Umwandlung einer mittelständischen GmbH in ein Personenunternehmen nach dem neuen Erlass einen kleinen Fall beschrieben. Was es schon gibt, ist von Pohl in der IWB 524 ein Aufsatz zu den internationalen Fragestellungen des Entwurfs des Umwandlungssteuererlasses. Und ansonsten gehen wir natürlich davon aus, dass in den nächsten Wochen in der IWB weitere Aufsätze folgen werden zum jetzt gültigen Erlass.
Und damit sind wir schon bei den Schlussfragen für heute. Die erste Frage. Jetzt bist du so tief in diesen grenzüberschreitenden Umwandlungen und wir sehen, das hat eine ganze Menge Fragestellungen mit sich gebracht. Wenn du zurückdenkst an deine Diss, ist es Schenken, Erben oder doch die Umwandlungen?
Am besten ja eine Kombination drauf. Ein grenzüberschreitender Erbfall, bei dem wir dann aufgrund der Rückwirkung die Umwandlung vor die Erbschaft legen.
Oh, wow. Ja.
Eine Antwort. So, ich glaube, ich mache jetzt Ausland oder grenzüberschreitend?
Grenzüberschreitend ist eigentlich immer schöner. Man verlässt immer die Grenze, man lernt was Neues kennen, es bleibt nicht beim Alten, grenzüberschreitend ist immer aufregender.
Und die letzte Frage, macht Vergleich glücklich oder unglücklich?
Im Persönlichen macht Vergleichen immer unglücklich. Im Bereich des Umwandlungssteuerlasses macht Vergleichen sehr glücklich.
Wunderbar, vielen Dank, lieber Patritz. Das war mal der Ausflug zu einigen, glaube ich, kann man nur sagen, internationalen Aspekten des neuen Umwandlungssteuererlasses. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Wir danken für die Gastfreundschaft von Falk, unserem Aufnahmeleiter hier heute im Studio. Wir danken natürlich insbesondere dir, Patritz, für die Zeit, die du dir genommen hast und unsere lieben Hörerinnen und Hörer.
Der Theo ist eingeschlafen.
Theo schläft jetzt, ja. Na gut, das weiß nicht, ob das an der Thematik liegt. Können natürlich wie immer Feedback geben an textquartett@nwb.de. Wie fanden Sie das? Welche Themenwünsche hätten Sie? Was sollen wir mal aufgreifen? Wir freuen uns über jede Zuschrift und wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten würden. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.
Vielen Dank.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht. Vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.
Du hast immer noch so eine Radiostimme.
Findest
toll,
du?
Wie du das machst. Du moderierst immer noch.
Meine Schwägerin
immer in der Rolle.
Macht ja Sprachtraining. Ja, und die hatte mir jetzt letzte Woche beim Kaffeetrinken am Samstag erklärt, sie hätte jetzt mal reingehört und da wäre doch dringend mal ein Sprachtraining, erforderlich.
Nee, bei allen, außer bei Florian. Ich musste ja auch mal, als ich aus Belgien zurück nach Deutschland gezogen bin, musste ich dreimal zum Logopäden, weil alle gefragt haben, aus welchem Land ich komme.
Ja.
Deutsche aus Deutschland.
Sehr geil.
Ja, ich meine, das ist ja...
Und jetzt habe ich einen Podcast.
Ja, das ist ja...